True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode von True Crime Austria. Heute zu einem besonderen Anlass und dem Beginn einer neuen Doppelfolge. Dazu begrüße ich natürlich erst einmal Hubertus.
Hallo.
Wir haben Geburtstag, juhu.
Yay. 4 Jahre Folgen von True Crime Austria. Ich finde, da dürfen wir uns sicher mal selbst gratulieren, oder?
Das finde ich auch. Und zu diesem Jubiläum haben wir uns einen besonders ausführlichen Fall ausgesucht. Den teilen wir deswegen auch in 2 Episoden. Und du hast dich da richtig in die Details gegraben. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was dir dabei so untergekommen ist?
Ich dachte zunächst, hey, spannender Fall, lässt sich gut erzählen. Und bei der Recherche hat sich herausgestellt, oder sagen wir mal so, ich habe einen Deep Dive gemacht in die Gegend rund um Kitzbühel, aus dem ich bis jetzt nicht mehr herausgefunden habe. Ich habe ein Buch gefunden, über 100 Seiten, da mich reingetigert in irgendwelche Fallberichte von diesen Geschehnissen, über die wir gleich sprechen mögen. Ich versuche es jetzt gerade so zu umschreiben, damit ich noch nichts vorwegnehme. Und es hat sich herausgestellt, dass wir diesen Fall, oder dass dieser Fall so groß ist und so voluminös und umfangreich und wirklich alles bietet, was ein True-Crime-Fall haben soll, dass wir 2 Folgen daraus machen werden. Der Fall war auch ein Wunsch von gleich 2 Leuten, und zwar von Alex und Elisa. Die haben uns dazu geschrieben und uns auch darauf nochmal hingewiesen.
Es geht also auch darum, eure und unsere Köpfchen zu schonen, ein bisschen bei all diesen Details. Steigen wir einmal ein. Um das Jahr 1929 begann eine Fallserie in Tirol, die nicht nur diverse Gebäude, sondern später auch Menschen zum Opfer fielen. Von Feuerteufeln ist so gut wie in jeder Krimiserie einmal die Rede. Aber welche Motive haben sie? Und wie konnten die zahlreichen Taten so lange unerkannt und damit auch ungelöst bleiben? Im Brixental wurde diese komplexe Geschichte zu einer Art Legende. Und wir möchten euch in 2 Folgen berichten, was in der damaligen Zeit alles geschah. Los geht es mit »Die Teufel von Hopfgarten«.
Am Sonntag muss alles tipptopp sein. Am Sonntag, da kommt der Bischof zur Firmung. Ein großer Anlass für den kleinen Ort Hopfgarten im Tiroler Brixental. Und natürlich ließ man sich nicht lumpen. Viele Leute aus der Gemeinde hatten sich zum Putzdienst versammelt. Dem Pfarrer zuliebe. Der hatte für den 14. Juni 1932 einen Generalputz in der Kirche ausgerufen. Denn die war der Stolz der Hopfgartner, ein für den kleinen Ort prächtiger Barockbau, der mitten im Herzen des Dorfes steht und die umliegenden Gebäude überragt. Am Abend des Tages, die Freiwilligen waren längst nach Hause gegangen, zufrieden und voller Vorfreude auf das Kirchfest, trat gegen 22:30 der ansässige Kupferschmied auf den Markt hinaus. Er hörte ein seltsames Prasseln, als ob es regnen würde. Als er nach oben sah, bemerkte er Flammen, die aus dem Dachfenster hinter dem Westturm der Kirche schlugen. Da kam auch der Unterbräuwirt auf den Markt. Er reagierte schnell, rannte zurück ins Haus und blies mit einem Horn, wie es damals viele daheim hatten, Alarm. Das Feuer ragte bald schon 10 bis 15 Meter hoch in den Himmel. Es breitete sich rasend schnell über die alten Schindeln des Kirchenschiffs aus. Auch die Dächer der beiden Türme wurden von den Flammen erfasst. Feuer im Herzen von Hopfgarten. Es war ein Inferno und der Höhepunkt einer ganzen Serie von Brandanschlägen, Überfällen und Morden, die damals in und um Hopfgarten begangen wurden. Für die zeitliche Einordnung schauen wir uns einmal an, wie es sich in diesen Jahren im Brixental lebte.
Die Ereignisse spielten sich Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts ab. Das vorangegangene Jahrzehnt würde man später die goldenen 20er Jahre nennen, in denen die Erste Republik ihre wohl beste Zeit erlebte. Die Wirtschaft erholte sich einigermaßen von der Hyperinflation zu Beginn des Jahrzehnts. Mit dem Schilling hatte eine neue Währung die betagte Krone ersetzt. Das sozialdemokratische Rote Wien florierte. In den übrigen Regionen der Jungen Republik dominierten konservative Parteien. Sie standen den Ansichten linker Ideologien immer verfeindeter gegenüber. Auf beiden Seiten wurden bewaffnete Ableger gegründet. Vorerst immerhin friedvoll. Zwar hatte man durch die Gebietsaufteilung nach dem Ende des Krieges keinen Zugang mehr zu den alten Kohlerevieren oder eine Seeanbindung, doch die Landwirtschaft war als größter Wirtschaftszweig nachgerückt. Es schien sich alles zu finden, wenn auch unter Mühen. Und dann kam 1929-1930 die Weltwirtschaftskrise. In Österreich, das sich nach den großen Umbrüchen durch den verlorenen Weltkrieg und den Zusammenbruch der Monarchie noch ordnete, war die Landwirtschaft besonders stark betroffen. Die Zahl der arbeitslosen oder unterbezahlten Arbeiter und Arbeiterinnen, verarmten Bauern und unbezahlten Lehrlingen stieg Anfang der 30er Jahre rasant an. Gerade am Land gab es eine Menge schlecht situierter Betriebe, zugleich aber auch kaum eine Sport- oder Jugendförderung. Kinder in ärmlicher Kleidung, die fast ausschließlich Holzschuhe tragen mussten und bestenfalls zur Firmung normale Lederschuhe bekamen, waren nicht selten. In den Gegenden, in denen sich heute ein Skigebiet an das nächste reiht, zeigte sich damals ein Kontrastprogramm. Etwa in Kitzbühel und den umliegenden Gemeinden. Heutzutage leben diese Regionen vom Tourismus und dem Fremdenverkehr, den es damals schlicht und ergreifend noch nicht gab. Im Gegenteil, das Bild der umherziehenden Leute war oftmals das von Handwerksburschen, Landstreichern, Bettlern, Heimatlosen. Auf sie kommen wir später noch einmal zu sprechen. Die Marktgemeinde Hopfgarten, das Zentrum unseres heutigen Falls, hatte bereits im Jänner 1928 eine Burschenherberge für durchziehende mittellose Wanderer eingerichtet. Und im Oktober 1931 wurde ein Ausschuss zur Durchführung von Notstandsmaßnahmen für notleidende Familien gebildet. 2 Jahre später, im November 1933, kam es dann noch zur Einführung von Almosengutscheinen für Bettler. Eine harte Zeit für alle, die am Rande der Gesellschaft lebten, in Not waren oder mit der Not der anderen fertig werden mussten. Soweit zu den Umständen der damaligen Zeit.
Wir kehren nun zurück ins Jahr 1929, genauer zum 23. März. An diesem denkwürdigen Tag begann die erwähnte Serie von immer ärgeren Ereignissen, die die sonst so beschauliche Gemeinde Hopfgarten über Jahre in Atem halten sollten. Nur wusste das zu diesem Zeitpunkt freilich noch niemand. Die Musikkapelle Hopfgarten war gerade bei der Probe, als jemand Meldung machte, dass es in der Nähe der Kirche brannte, hoffentlich nicht die Kirche selbst. Ein Tischlergeselle namens Alois Lechner sprang auf und blies Alarm. Er war auch Teil der Freiwilligen Feuerwehr und wusste daher, wie er die Kollegen zu benachrichtigen hatte. Die Bevölkerung des Ortes war aufgeschreckt und begab sich zum Ort des Brandes. Ein Heustadel. Zum Glück hatten die Flammen noch nicht auf die umliegenden Häuser übergegriffen. Unter dem Kommando des Kaufmanns Konrad Steiner brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Es war noch einmal gut gegangen. Mit stärkerem Wind aus der richtigen Richtung hätte es eventuell doch die Kirche treffen können oder die umliegenden Gebäude. Aber wie hatte es überhaupt angefangen zu brennen?
Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden,
hieß es im Bericht der Gendarmerie. Stadeldach und Heu im Wert von 700 Schilling waren verbrannt, ein Schaden von heute gut 3000 Euro. Die Seitenteile des Stadels waren zum Glück nur angekohlt, denn hätte der Brand sich ausgeweitet, wäre es für den ganzen Markt eine große Gefahr gewesen.
15 Tage später breiteten sich erneut Rauchschwaden aus. Am 7. April 1929 sahen zwei Männer vom Gasthaus Krone aus ein Feuer an einem Schweinestall und löschten es mit einigen Kübeln Wasser. Drumherum lagen auch noch die Gasthöfe Post und Unterbräu. Die Feuerwehr brauchte es diesmal nicht, aber auch das hätte ein größeres Problem werden können. Fahrlässigkeit wurde als Brandursache festgehalten.
Im besagten Gasthof Unterbräu saß man auch am 16. April gemütlich beim Kartenspielen. Um 21.15 Uhr ertönte erneuter Feueralarm.
Kreuzsakrament, brennen tut's,
rief Alois Lechner, der mit seinem Freund Franz Bachler mit beim Spiel saß. Er holte seine Feuerwehrkleidung und unterstützte die Kollegen, während die übrigen Gäste sich zum nächsten Brandplatz begaben. Diesmal war es das Kinogebäude. Lechner übernahm beim Löschen auch die Führung eines der Strahlrohre und kletterte im Hilfseinsatz sogar auf das brennende Dach des Kinos. Nach 2 Stunden war das Feuer gelöscht. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Vom Dachstuhl bis zur Theaterbühne und den Kulissen rund um die Kinoleinwand war alles ein Raub der Flammen geworden. Den Rest zerstörte das Löschwasser. Rasch schien klar, dass das Feuer nicht durch einen dummen Zufall oder Fahrlässigkeit ausgelöst wurde. Hier musste jemand mit Benzin oder Petroleum nachgeholfen haben. Das zumindest zeigten die Spuren am Tatort. Der Besitzer des Kinos war der Geschirrhändler und Gastwirt Gottlieb Fuchs. Er hatte sich auffällig besonnen verhalten, während das Gebäude vor ihm in Flammen aufging. Der Verdacht: Versicherungsbetrug. So nahm man ihn in Untersuchungshaft. Es war das Ortsgespräch. Der Fuchs hat sein eigenes Kino angezündet. Die Feuerwehrmänner waren dagegen nur froh, als sie nach den aufreibenden Löscharbeiten endlich auch die schmutzigen und nassen Schläuche gewaschen und zum Trocknen aufgehängt und die restlichen Gerätschaften wieder verstaut hatten. Doch schon kurz nach 8 Uhr am nächsten Abend ertönte der nächste Feueralarm. Es war das Sägewerk Klöpfer, das diesmal brannte. Und die Schläuche waren vom letzten Einsatz ja noch aufgehängt und nicht einsatzbereit. Feuerwehrkommandant Steiner schickte nach den Brandwachen in Wörgl und Brückhäusel, die sollten mit ihrer Ausrüstung aushelfen. Die Zeit drängte, denn unmittelbar neben dem Klöpferwerk lag auch noch ein weiteres und dazu waren noch etliche Holzvorräte in der näheren Umgebung verstaut. Auf der anderen Seite befand sich der Bahnhof von Hopfgarten, alles zusammen jede Menge Zündstoff. Zum Glück stellte sich der Brand dann aber als halb so schlimm heraus, da 2 Spaziergänger ihn schon früh bemerkt hatten. Die Angestellten des Sägewerks hatten bereits ihr Möglichstes getan, um einen Großbrand gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Feuerwehr erledigte dann den Rest, um den Brandherd gänzlich zu löschen. Dennoch war ein ordentlicher Schaden in Höhe mehrerer 1000 Schilling entstanden. Und noch dazu gab es auch hier Anzeichen einer Brandstiftung. Noch ein Feuer in so kurzer Zeit. Und dabei saß der vermeintliche Zündler ja bereits in Untersuchungshaft. Wie also war das möglich? Bei einer Gasthausrunde tat sich besonders der junge Hopfgartner Feuerwehrmann Lechner mit derben Aussagen hervor. Der Brandstifter gehört aufgehängt, forderte er voller Eifer. Aber Gottfried Fuchs konnte man für den Brand letztlich nicht verantwortlich machen. Man entließ ihn. Vom wahren Täter fehlte jede Spur. Zunächst schien sich die Lage auch wieder beruhigt zu haben. Die nächsten Tage blieben ohne Feueralarm. In Hopfgarten kehrte eine trügerische Ruhe ein. Zumindest für ein paar Monate.
Anfang September 1930 war Hopfgarten ausgebucht. Kein Bett war in den überfüllten Gasthöfen mehr zu ergattern. Teilweise übernachteten die Menschen in den Wirtsstuben auf Bänken. Denn der Ort war Treffpunkt für ein großes Radfahrfest. Aus ganz Österreich und auch aus Bayern waren Leute angereist. Der Gendarmerieposten hatte vorsorglich Verstärkung angefordert und patrouillierte auch die Nacht über. Sonntag früh um kurz nach 5 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei. Er habe etwas entdeckt. Oder vielmehr jemanden. Beim Gasthaus Badel an einem Futtertrog lag eine Leiche. Die Kehle des Toten war brutal aufgeschnitten. Es bestand kein Zweifel, hier war ein Mord geschehen. Rasch war die Identität des Toten geklärt. Es war der 41-jährige Hans Kruckenhauser, ein arbeitsloser Hoteldiener und Hausknecht aus Hopfgarten. Außerdem Schwager des Feuerwehrkommandanten Konrad Steiner, der ihn auch identifizierte. Allerdings schien es kein Raubmord gewesen zu sein, denn der Tote hatte noch seine Taschenuhr und 21 Schilling bei sich, heute fast 90 Euro. Der herbeigerufene Arzt datierte den Todeszeitpunkt auf etwa 2 Uhr früh. Zuletzt lebend gesehen hatte man Hans Kruckenhauser im Gasthof Traube. Das lag allerdings am anderen Ende des Marktplatzes. Wie Kruckenhauser von dort zum Tatort gelangt war und ob er Begleitung hatte, konnte niemand sagen. Schließlich stellte sich heraus, dass Kruckenhauser auf seinem Weg zum Tatort sogar eine Gendarmerie-Patrouille begegnet war. Allerdings handelte es sich dabei um Beamte, die nur für den Einsatz des Radfestes nach Hopfgarten abkommandiert worden waren. Und die konnten sich an die Gesichter der Personen im Ort nicht erinnern. Schließlich meldete sich auch ein Anwohner, der aussagte, er hätte von seinem Schlafzimmer aus die Stimme von Hans Kruckenhauser erkannt.
»Lasst mich gehen, raufen tue ich nicht. Wie schaut denn das aus, wenn man morgen hört, dass wir im Markt gerauft haben? Ich bin ja nur bei meiner Schwester da. Wie schaut das aus, wenn morgen das Radfahrerfest ist?«
Das sagte er wohl zu zwei Begleitern, die dieser Zeuge nicht identifizieren konnte. Und eine weitere Zeugin erzählte von einem Streit zwischen mehreren Männern, bei dem einer gerufen hatte:
»Heute werden wir abrechnen, du Hund, du, und das anständig.«
Sie hatte dann sogar zum Fenster herausgerufen, die Streithähne sollten schauen, dass sie weiterkommen, damit endlich Ruhe zum Schlafen wäre. Dann war nur ein Aufstöhnen zu hören gewesen und als sie zum Fenster schaute, sah sie zwei Gestalten davonrennen. Zumindest einer der beiden sei von großer Statur gewesen, was die Fahndung vor allem auf Verdächtige von hohem Wuchs lenkte. Schon am nächsten Tag wurde man fündig, und zwar in Person eines ledigen Hilfsarbeiters. Der 37-Jährige war mehrfach vorbestraft. Außerdem besaß er ein Stilettmesser und ein Rasiermesser, beides geeignet, um die tiefen Schnitte an Hans Kruckenhausers Hals verursacht zu haben. An einem Hemd und Hut des Verdächtigen fand man schlecht ausgewaschene Blutspritzer und er hatte auch noch einen Schnitt am Daumen. Was der Mann nicht hatte, war ein überzeugendes Alibi. Und so war es kein Wunder, dass ihm niemand seine Version von einer harmlosen Nacht im Heustadel und Blutspuren von einem ausgebrochenen Zahn abnahm. Doch erhärten ließen sich die Indizien auch nicht, und so musste man den Hilfsarbeiter nach 8 Tagen Untersuchungshaft laufen lassen. Denn bei alledem fehlte das Motiv. Es gab noch weitere Verdächtige. Etwa einen 32-jährigen Holzschuhmacher, dem man nachsagte, er hätte einst um die gleiche Frau wie Hans Kruckenhauser geworben. Oder den Mann, der die Leiche entdeckt hatte. War das nicht vielleicht verdächtig? Auch ihn nahm man ins Visier, alles ohne Ergebnis.
Neben dem ungelösten Mord an Hans Kruckenhauser setzte sich die mysteriöse Brandserie fort. 8 Brandstiftungen gab es bisher im Jahr 1931. Und nicht ein Indiz, das auf das Motiv des Täters oder der Täter hinwies. Gerade diese Unsicherheit löste in der Bevölkerung von Hopfgarten und Umgebung Unruhe aus. Inmitten dieser Stimmung brach der 11. Oktober an. Gegen 22.30 Uhr wurde wieder einmal Feueralarm gegeben. Von einem Steilhang oberhalb des Tals leuchtete der helle Schein von Flammen hinab auf den Markt von Hopfgarten. Ein Stadel brannte lichterloh. Als erstes waren ein Schuhmachermeister, der Pechelwirt, und eine Handvoll seiner Gäste vor Ort. Kurz darauf kam die Feuerwehr. Doch diesmal lief das Löschen nicht so reibungslos. Die Motorspritze blockierte. Mit Heugabeln versuchte man, Stroh aus dem Stadel zu ziehen. Dabei stießen die Männer der Feuerwehr auf einen schwarz verkohlten Klumpen. Den Torso einer Leiche. Tatsächlich freute man sich in diesem Moment, denn die Leute nahmen an, das könnte doch nur der Brandstifter sein, der endlich seiner eigenen Pyromanie zum Opfer gefallen war. Von allen Seiten liefen die Menschen herbei, nicht nur im Versuch, das Feuer zu löschen, sondern auch in der Hoffnung, den Brandstifter zu fassen. Die menschlichen Überreste wurden in die Totenkammer des nächsten Krankenhauses gebracht. Parallel verbreitete sich die frohe Kunde wie ein Lauffeuer. Der Brandstifter hat sich im Stadel vom Lehenbauern selbst angezündet und ist mausetot. Extra aus Innsbruck reiste der hochgeachtete Gerichtsmediziner Hofrat Dr. Meixner an und untersuchte, was noch Jahrzehnte später als Lehrbeispiel für Studierende dienen sollte. Im abschließenden Gutachten schrieb er:
Die Leiche war höchst verändert, die Weichteile zu schwarzer Kohle verbrannt. Aus der Masse ragten die Stümpfe der weißen Knochen hervor. Vom Schädel war nur noch ein Teil vorhanden. Der Hals war zerstört, die Brusthöhle aufgerissen, die Hände weggebrannt, die Eingeweide ziemlich gut erhalten. Im Heu haben wir künstliche Zähne gefunden, welche zur Identifizierung der Leiche einer Frau führten. Die Todesursache war nicht mehr festzustellen.
Man untersuchte, ob die Frau während des Brandes bereits tot war oder noch gelebt hatte. Da man jedoch in Lunge und Luftröhre keinen Ruß fand, ging man davon aus, dass sie bereits gestorben war, als das Feuer um sich griff. Diese Erkenntnisse brachten die so befriedigende Erklärung, es wäre der Brandstifter selbst gewesen, zum Einsturz. Wer konnte die Frau sein? Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die 33-jährige Ziegeleiarbeiterin Barbara Stöckel aus Hopfgarten vermisst wurde. Sie hatte gegen 19 Uhr am Vortag ihre Wohnung verlassen und war danach nicht mehr gesehen worden. Man wusste aber, dass sie eine Zahnprothese trug, und als man dann in den verkohlten Resten des Stadels eine solche fand, war klar, dass es sich bei der Toten um die Vermisste handelte. Noch brisanter wurde die Angelegenheit, als die Gerichtsmedizin vermeldete, dass Barbara Stöckel zum Zeitpunkt ihres Todes in der 18. Woche schwanger gewesen war. Es schien klar, dass ein Mord vorlag und jemand die Spuren im Feuer verschleiern wollte. Barbara Stöckel hatte kein Geld gehabt. Im Gegenteil, sie musste sich als Alleinverdienerin um ihre greisen Eltern, einen Bruder und ihre 9-jährige Tochter kümmern. So ging man davon aus, dass ihre Ermordung mit der Schwangerschaft zusammenhing. Zunächst gerieten ein Maurergehilfe und ein pensionierter Offizier in Verdacht, eine Affäre mit der Toten gehabt zu haben. Zwar konnten beide kein hinreichendes Alibi vorweisen, es gab jedoch auch keine Beweise, die wirklich für ihre Täterschaft sprachen. Und letztendlich stand auch die Möglichkeit im Raum, dass Barbara Stöckel Selbstmord begangen hatte. Sie war in den vergangenen Wochen wohl oft in sich gekehrt und niedergeschlagen gewesen. Von ihrer Schwangerschaft hatte sie auch niemandem etwas verraten. Gegen diese Theorie sprach aber, dass Barbara gerade an jenem Abend, bevor sie sich auf den Weg machte, in ausgelassener und fröhlicher Stimmung war. Heute wissen wir, dass diese Argumente nicht ausschlaggebend dafür sind, ob ein Suizid wahrscheinlich ist oder nicht, aber so stand es in den Quellen. Inzwischen hatte ein Zeuge zu Protokoll gegeben, er habe nach 22 Uhr Hilfeschreie aus der Richtung gehört, in der der Stadel lag. In der Nähe fand man eine leere Petroleumflasche, die wohl als Brandbeschleuniger gedient hatte.
In dieser ersten Phase der Verbrechensserie in Hopfgarten und Umgebung seit 1992 zählte man nun insgesamt 2 ungeklärte Morde, 2 versuchte Morde bzw. Raubüberfälle und in Summe 16 Brandlegungen, davon 5 im Jahre 1929, 2 im Jahre 1930 und 9 im Jahre 1931. Einige der eindrücklichsten Fälle haben wir euch geschildert. Einen Zusammenhang aller Taten abseits der Brandstiftungen vermutete zu diesem Zeitpunkt niemand. Die Menschen aus Hopfgarten und Umgebung fragten sich vor allem, wann man dem Feuerteufel endlich auf die Schliche kommen würde, bevor die Brände beim nächsten Mal nicht so glimpflich ausgingen. Denn die Brandserie ging weiter. Taten im Jahr 1932 schlossen sich an. Diverse Ställe und Bauernhäuser brannten. Und auch die Kirche von Hopfgarten, womit wir zeitlich nun dort angekommen sind, wo unsere Folge begonnen hat. Am Abend des 14. Juni 1932 entdeckten ein Kupferschmied und der Wirt des Unterbräu das Flammenmeer. 10 bis 15 Meter ragte das Feuer nach oben und breitete sich immer weiter aus. Auch im Gasthof Unterbau nahm man den Brand kurz darauf wahr. Auch hier wurde an diesem Abend wieder Karten gespielt und Alois Lechner war mit seinem Freund Franz Bachler in der Runde dabei. Er stimmte mit seinem Horn in den Alarm ein, den der Unterbräuwirt auf dem Marktplatz bereits schlug. Die Rufe und das Schallen der Signalhörner brachten rasch die gesamte Gemeinde auf die Beine. Die Gendarmerie rief einen Großeinsatz aus und informierte alle Feuerwehren von Wörgl bis Kitzbühel. Inzwischen war auch die leitgeprüfte Feuerwehr von Hopfgarten zur Stelle. Nach und nach trafen die Kollegen aus Kirchberg, Brixen im Tale, Westendorf, Kelchsau, Itter, Bruckhäusel, Kastengestadt, Kitzbühel und Wörgl ein. 6 Motorspritzen pumpten gewaltige Wassermassen auf das lichterloh brennende Kirchendach und die umliegenden Gebäude. Denn 3 der nahen Häuser, die ebenfalls nur mit Holzschindeln gedeckt waren, hatten bereits Feuer gefangen. Die wenigen Hydranten lieferten allerdings bald nicht mehr genügend Wasser. Und so musste aus einem nahegelegenen Schwimmbad Nachschub herangeschafft werden. Es sah so aus, als könnte der gesamte Hopfgartenmarkt in Flammen aufgehen. Aus dem Inneren der Kirche schafften der Messner und andere Leute, solange es möglich war, Messgewänder und Kirchengeräte in Sicherheit. Franz Bachler brachte sogar eine Statue hinaus. Schließlich hatte sich die Hitze der brennenden Kirche so weit gesteigert, dass man ihr kaum mehr zu nahe kommen konnte. Und das war Glück im Unglück, denn nach einem Krachen brachen die Halterungen in den Kirchtürmen und die Glocken fielen tosend zu Boden. Am Folgetag fand man sogar im 4 Kilometer entfernten Dorf Itter noch verkohlte Holzteile, die vom Feuer so weit in die Höhe geschleudert worden waren, dass der Wind sie bis dorthin getragen hatte. Auf dem Markt versuchten die Menschen hektisch, Hausrat und Einrichtung aus den Gebäuden zu retten. Zumindest die Feuer auf den umliegenden Dächern konnte man wieder löschen. Durch den beherzten Einsatz mit vereinten Kräften wurde auch das Innere des Kirchenschiffs vor dem kompletten Ausbrennen bewahrt. Um 3 Uhr früh war die ärgste Gefahr gebannt. Die traurige Bilanz der Nacht? 3 verletzte Feuerwehrmänner, eine rauchende Ruine von Kirche mit zerstörtem Dachstuhl, Türmen und Glocken, Dach und dem teilweise vernichteten ersten Stock der westlichen Sakristei. Dazu all die wertvollen Kircheneigentümer, die verbrannt waren. Die Menschen in Hopfgarten waren schwer verstört, der Schaden enorm. Und obendrein wurde bei den Aufräumarbeiten in den folgenden Tagen ein junger Landarbeiter von einem herabfallenden Gesimsbrocken erschlagen.
Nachdem der erste Schrecken um die abgebrannte Kirche überwunden war, begannen die Ermittlungen. Eine Gerichtskommission wurde eingesetzt und war fieberhaft dabei, einen Schuldigen zu finden. War es Fahrlässigkeit oder doch wieder Brandstiftung? Bald schon hatten die Kriminalisten einen Verdächtigen im Visier. Es war ein 19 Jahre alter Bauernsohn. Er stammte aus einer Hopfgartner Familie und übernahm für ein paar Groschen das händische Läuten der Kirchenglocken. Auch am Tag des Brandes hatte er sich beim Messner den Schlüssel für die Türme geholt. Während der Putzaktion schlichen sich ein paar neugierige Mädchen aus dem Ort in den Turm, der sonst verschlossen war. Dort trafen sie den rauchenden Bauernsohn. Diese Aussagen und die Widersprüche, in die sich der Bursche bei seiner Befragung verwickelte, machten ihn sehr verdächtig, aus Fahrlässigkeit den Brand verursacht zu haben. Er war unschuldig, doch bis man davon überzeugt war, verging einige Zeit. Weitere Taten schlossen sich im nächsten halben Jahr an. Am 7. Februar 1933 um 22.30 Uhr gab es wieder einmal Feueralarm. Weit ins Brixental hinein leuchtete ein brennender Hof. Es war das Bauernhaus Hinting, in dessen Nachbarschaft weitere Höfe standen, allesamt aus Holz gebaut und damit leichte Beute für die Flammen. Dabei hatte der Abend so ruhig begonnen. In der Stube saßen ein paar Knechte und Bauernsöhne beim Kartenspiel beisammen. Die Wirtschafterin hatte sich etwas früher als sonst ins Bett begeben. Einer der Bauernbuben brach dann kurz nach 10 nach Hause auf und bemerkte draußen den Brand in der Tenne des Hofs. Erst versuchte man noch selbst, das Feuer einzudämmen. Als das nicht gelang, rettete man immerhin das Vieh aus dem Stall. Die Feuerwehr tat sich schwer, den wenig befestigten Weg hinauf bis zu den Höfen zu kommen, und auch Wasser stand hier oben nicht zur Verfügung. In der Not wurde mit Jauche von den Nachbarhöfen gelöscht. Doch das Bauernhaus war nicht mehr zu retten. Was folgte, war wie so oft die Feststellung, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben musste. Offen blieb die Frage nach dem Übeltäter. Ins Visier geriet die Wirtschafterin, der man unterstellte, sie könne das Feuer gelegt haben, um den Bauern zu einer relativ hohen Versicherungssumme zu verhelfen. Die Frau, die einfach nur früher schlafen gegangen war, musste für mehrere Tage in Untersuchungshaft und einige unangenehme Fragen über sich ergehen lassen. Auch etliche ehemalige Knechte, die von ihrem Dienstherrn zuvor schlecht behandelt worden waren, wurden der Brandstiftung verdächtigt. Aus Rache. Doch alle Ermittlungsversuche verliefen im Nichts. Eine Sache aber hatte man in der allgemeinen Aufregung um den Brand übersehen. In der Nacht des Feuers kam, in voller Montur und mit Signalhorn unter dem Arm, einer der freiwilligen Brandhelfer in die Wohnung eines Feuerwehrmanns gestürmt. Er rief, es täte oben beim Hintinger brennen und ob er nicht mit seinem Horn Alarm blasen dürfte. Das war dem Brandhelfer zuvor verboten worden, weil er sich aus Neid abfällig über die eigentlich bestellten Feuerwehrhornisten geäußert hatte. Da die Zeit drängte, durfte der Brandhelfer trotz des Verbots das Signal geben. Er war aufgeregt und vertrötete sich, was einigermaßen kritisiert wurde. Dabei übersah man jedoch, dass der Brandhelfer von seinem Zuhause wie auch von der Wohnung des Feuerwehrmanns den Brand am Hintinger Hof gar nicht hätte sehen können.
4. April 1933, gut zwei Monate später. Eigentlich hatte der Moosnerbauer Josef Achreiner gar nicht vorgehabt, zum Markt zu gehen. Seine Frau war bereits am Morgen aufgebrochen, um dabei zu sein, wenn ihr am Vortag verkaufter Stier auf der Gemeindewaage gewogen wurde. Der Metzger hatte sich ausverhandelt, dass das Tier noch einmal ungefüttert gewogen werden sollte und erst dann der finale Kaufpreis fällig wäre. Denn es wurde pro Kilogramm Lebendgewicht gezahlt, zu je 85 Groschen. Die Bäuerin nahm den ermittelten Preis entgegen und ging wieder nach Hause. Dort angekommen war Josef Achreiner über den Endbetrag alles andere als glücklich. Er witterte Betrug. Zornig machte er sich nun auf, um den Metzger zur Rede zu stellen. Am Markt angekommen, konnte er den Metzgermeister allerdings nirgends ausfindig machen. Der 50-Jährige beschloss zu warten und verbrachte den Tag bis in die Nacht hinein in verschiedenen Wirtshäusern. Der Metzger blieb verschwunden. 10 Minuten vor Mitternacht machte er sich dann vom Gasthof Oberbau auf und trat den Heimweg an. Dort sollte er nie ankommen. Am folgenden Tag wurden Barbara und Katharina, zwei Töchter von Achreiner, bei der Gendarmerie vorstellig. Sie befürchteten, etwas Schlimmes sei ihrem Vater zugestoßen, denn sie hätten bereits nach ihm gesucht und am Ufer der Ache etwas entdeckt. Gemeinsam mit einem gewissen Inspektor Adolf Felser wurde die Stelle abgesucht und dort fand man erst Kleidungsstücke, die von den Töchtern identifiziert werden konnten, kurze Zeit später dann auch den leblosen Körper von Josef Achreiner. Da am Nachmittag ein Hochwasser durch die Schneeschmelze befürchtet wurde, ordnete der zuständige Richter die rasche Bergung der Leiche an. Darauf folgte die alarmierende Feststellung des Gemeindearztes, der den Toten untersucht hatte. Der Moosnerbauer war keinem Unfall, sondern einem Mord zum Opfer gefallen. Die Leiche wies am Kopf etliche mit einem stumpfen Gegenstand zugefügte Verletzungen auf. Er hatte mehrere Rippenbrüche und eine Wunde am Hals. Die rechte Hosentasche war umgewendet und an der Weste hing nur noch ein Stück der Uhrenkette. Es musste angenommen werden, dass Achreiner ermordet, beraubt und seine Leiche in die Ache geworfen worden war. Schnell kursierte im Ort die Meinung, es musste sich um einen Raubmord handeln und irgendwie mit dem Stierverkauf zusammenhängen. Als Täter käme nur ein Einheimischer in Frage. Wer zwischen 22 und 4 Uhr in Hopfgartenmarkt unterwegs gewesen war, solle sich melden und Auskunft geben, ob er oder sie etwas in diesem Zusammenhang bemerkt hatte, ließ auch das Gendarmerie-Postenkommando wissen. Die Ermittlungen begannen und rasch zog sich eine Indizienkette bis hin zum 55-jährigen, alleinstehenden, früheren Gastwirt Gottlieb Fuchs. 4 Jahre zuvor war er ja schon einmal verdächtig gewesen. Damals ging es um sein abgebranntes Kino. Zunächst schien die Sache eindeutig. Bei Fuchs wurde ein Mantel mit verwaschenen roten Flecken gefunden. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich dabei nicht um Blutspuren, sondern um rote Farbe handelte. Doch damit ließ man den Verdacht nicht fallen. Bei Gottlieb Fuchs hatte sich bereits seit 1929 eine fortschreitende Geistesschwäche bemerkbar gemacht. Im Ort nannte man ihn inzwischen recht gemein den Halbspänner. Er fiel immer wieder mit wüsten Drohungen und Wutausbrüchen auf. Er werde wieder ein paar putzen oder den Hopfgärtnern etwas antun, dass sie ihr Lebtag dran denken, und die Revolver sind schon geladen. Hinzu kam, dass er für die Tatzeit kein Alibi hatte und kurz zuvor vor Zeugen noch gesagt haben soll, er werde jetzt an die Arbeit gehen. Später hatte er dann über seinen Aufenthalt während der Tatzeit gelogen. Zusätzlich dazu fand man am Tatort ein 50-Pfennig-Stück mit einer speziellen Prägung, von denen wohl im Ort nur Fuchs welche besaß. All diese Indizien reichten aus, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Dort machte er bei seinen Einvernahmen dann noch weitere Äußerungen, die den Ermittlern wie Anzeichen für seine Täterschaft vorkamen. Letztendlich konnte ihm der Mord jedoch nicht einwandfrei nachgewiesen werden. Fuchs wurde entlassen. Auch diese Ermittlungen verliefen damit erfolglos. Niemand konnte Josef Achreiners Witwe und seinen 8 Kindern sagen, wer der Täter war.
Durch die vielen umherziehenden Menschen, die bei der Durchreise gerne einmal in einem Stadel oder abgelegenen Bauernhaus unterkamen, fiel der Verdacht der vielen Brandstiftungen und vor allem der Überfälle oftmals auf sie. Insbesondere in den ersten Jahren ab 1929, in denen man zwischen den unterschiedlichen Taten keinen Zusammenhang sah. Aber selbst als die Leute in Hopfgarten zumindest von einer Verbindung der Feuer ausgingen, fanden die Ermittler kaum Spuren und mussten die jeweils Verdächtigen stets wieder freilassen. Nur einen Monat nach dem Mord begannen dann erneut Brandlegungen. Erst erwischte es den Hof des Mitterer Bauern am Penningberg, der vollständig zerstört wurde. Nur durch den leichten Schlaf der Bauersfrau konnte sich die Familie mit ihren Kindern rechtzeitig aus dem bereits lichterloh brennenden Haus retten. Sie war gegen 10 Uhr durch ein lautes Prasseln aufgewacht und dachte erst, es würde hageln, bis sie die Flammen bemerkte. Der Bauer konnte auch das Vieh aus dem Stall befreien, dann rannte er mit seiner Frau noch einmal ins Wohnhaus, um wenigstens ein paar persönliche Gegenstände zu retten. Doch als sie zurück wollten, hatte das Feuer bereits die Stiege in Brand gesetzt. Sie saßen fest. Zu ihrem Glück hatten das Feuer bereits ihre Nachbarn bemerkt, die mit einer Leiter zu Hilfe kamen und das Ehepaar so über den Balkon retten konnten. Man hatte auch den 76-jährigen Altbauern gerettet. Er war durch die Ereignisse jedoch so angeschlagen, dass er bald darauf starb. Als die Feuerwehr endlich ankam, konnte sie kaum noch etwas ausrichten. Auch, weil ihnen vor Ort kein Löschwasser zur Verfügung stand. Haus- und Wirtschaftsgebäude brannten komplett ab. Man konnte ermitteln, dass sich der Brand von einem Schuppen ausgebreitet hatte, und wieder fand man Spuren eines Brandbeschleunigers. Es war also auch diesmal eine Brandstiftung. Fast alle Höfe am Penningberg waren mittlerweile Raub der Flammen geworden. Nur bei einem Gebäude waren mehrere Versuche erfolglos geblieben und rasch entdeckt worden. Die Leute lebten in ständiger Angst. Nicht zu Unrecht, nur 2 Tage nach dem Feuer am Mitterer Anwesen brannte es schon wieder. Diesmal mitten im Ort. Im Feichthaus wurde ein Feuer gemeldet. Zum Glück waren die Bewohner rechtzeitig darauf aufmerksam geworden und konnten den Brand ohne größere Schäden löschen. Auch in diesem Fall stand ohne Zweifel fest, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Spuren des ausgeschütteten und teilweise angezündeten Terpentins waren noch deutlich zu erkennen. Der nächste Feueralarm schallte bereits am 28. Mai 1933 durchs Tal, wieder wenige Tage später. Diesmal traf es das Gasthaus Traube. Der Dachboden brannte aus, das restliche Gebäude konnte gerettet werden. Wobei auch hier durch das viele Löschwasser zusätzlich Schaden entstand. Es war wieder knapp, denn zunächst hatten die Kupplung der Feuerwehrschläuche blockiert und man vermutete, dass es sich um Sabotage handelte.
In Serien und Filmen wird Pyromanie, also die pathologische Brandstiftung, öfter mal benutzt, um eine Geschichte um jemanden aufzubauen, der Taten begeht, durch die er selbst zum Retter werden kann. Zum Beispiel ein Feuerwehrmann, der dann als Ersthelfer vor Ort ist und im Anschluss natürlich viel Lob für sein Handeln bekommt. Aber was ist Pyromanie nun genau? Es handelt sich dabei um eine Art der Verhaltensstörung. Eine kurze Definition besagt: versuchte oder vollendete Brandstiftung an Häusern oder anderen Objekten ohne, in Klammern scheinbar, verständliches Motiv. Die Faszination für Feuer ist in den meisten Fällen schon früh erkennbar. Auch ein Interesse an Löschmöglichkeiten, der Feuerwehr und so weiter kann damit einhergehen. Viele Brandstifter leben eher am Rande der Gesellschaft. Es sind Menschen mit Alkoholsucht, geistigen Beeinträchtigungen, psychischen Erkrankungen oder solche, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Es werden ihnen oft eine soziale Schwäche und Arten von Lernschwäche nachgesagt. Alterstechnisch ist hier vom ersten Lebensdrittel die Rede. Männer sind öfter betroffen als Frauen. Laut der Brandschadenstatistik 2020 der österreichischen Brandverhütungsstelle gab es in Österreich im Zeitraum zwischen 2006 und 2020 pro Jahr wenige 100 Brandstiftungen. Mit kleinen Ausreißern nach oben lag die Zahl stets im 300er-Bereich. Folgt man der Expertenmeinung, werden die meisten Brände aus finanziellen Gründen herausgelegt, etwa für einen Versicherungsbetrug. Daneben gibt es die Gruppe der krankhaft Motivierten. Und aus dieser Menge zählt wiederum nur ein Bruchteil zu den echten Pyromanen, also Menschen mit einer Impulskontrollstörung, die bei Feuererregung bis hin zur sexuellen Erregung verspüren. Andere leiden an Schizophrenie, Borderline-Störungen oder einer geistigen Behinderung. Im Tatablauf baut sich bei Pyromanen eine Art Kurve der Erregung auf. Sie sind aufgeregt, bevor die Tat geschieht, neugierig, wenn der Brand dann entdeckt wird und oft auch als Zusehende vor Ort. Manchmal gehören sie dann, wie schon erwähnt, auch zum Hilfstrupp und sind damit nah am Geschehen, verbunden mit besonderer Einsatzfreude. Während des Feuers setzt dann Entspannung ein und im Anschluss bleibt eine Art Entzücken, ein Wohlfühlen zurück. Es gibt aber auch ganz banale Gründe. Etwa Personen, die aus Langeweile für einen Adrenalinkick oder aus einem fehlenden Unrechtsbewusstsein heraus Brände legen. Oder Sabotage. Oder der Brand zur Vertuschung von Taten. Dass Brandstifter Menschen verletzen oder gar töten wollen, komme schon vor, sagt Dr. Marc Graf, Chefarzt der Forensisch-Psychiatrischen Klinik in Basel in einem Interview. Der Schweizer Psychologe hat in den letzten Jahren rund 30 Brandstifter begutachtet. In dem Interview erklärt er dazu:
Das kommt bei Rachsüchtigen oder Schizophrenen vor, die sich oft von religiös gefärbten Wahninhalten leiten lassen. Bei geistig Behinderten ist es aber meist umgekehrt. Die möchten niemanden ein Haar krümmen, sondern schlicht Aufmerksamkeit. Darum passen sie auf, dass niemandem etwas passiert. Aber da sie geistig limitiert sind, machen sie dabei Fehler, was tragisch enden kann.
Weitere Motive können Frust, Wut oder Anspannung sein. Es gibt Alkoholiker, die in einen Keller einbrechen, dort keinen Alkohol finden und aus lauter Frust einen Brand legen, quasi um dem Kellerbesitzer eins auszuwischen. Auch Rache ist ein Motiv, das häufig mitspielt. So zumindest erklärt es Dr. Graf. Eines der wichtigsten Motive sei aber das Gefühl von Macht. Manche Brandstifter spielen regelrecht mit den Ermittlungsbehörden. Brandstifter können mit wenig Aufwand sehr viel anrichten und Aufmerksamkeit erregen. Klappt das, hat der Täter ein Erfolgserlebnis. Das kann dann auch zu einer Verhaltenssucht führen und damit zu Serienbrandstiftungen. Der Täter legt dann immer und immer wieder Brände, um dieses Hochgefühl noch einmal zu erleben. Wenn die Serien ein gewisses Ausmaß erreicht haben, ist es sehr selten, dass der Täter von sich aus stoppt. So jemand hört in aller Regel erst auf, wenn er erwischt wird. Zum Thema Brandstiftung ist noch wichtig zu betonen, dass die erhobenen Daten aus verschiedenen Gründen leider keine so eindeutigen Rückschlüsse zulassen, wie es wünschenswert wäre. Viele Brände, im Durchschnitt wohl sogar ein Viertel, entfallen auf unmündige Kinder, die daraufhin nicht belangt werden. Brennt jemand etwas ab, um zum Beispiel Versicherungsbetrug zu begehen, folgt nicht automatisch eine psychiatrische Begutachtung.
Das besagt, nur jede 10. Brandstiftung ergibt verwertbare Hinweise über Persönlichkeitsstruktur, Motivation und so weiter.
Damit befinden wir uns nun am Ende einer ganzen Reihe von Taten, die Ende der 1920er Jahre in Hopfgarten und Umgebung begangen wurden. Genauer erklärt haben wir dabei insgesamt 13 Geschehnisse, 10 Brände und 3 Morde. Warum gerade die?
Wir haben ja schon in der Zwischenbilanz gehört, dass allein bis 1931 21 Taten stattgefunden haben. Und ab da ging es ja, wenn man so möchte, erst richtig los, bis 1933, wo sich etliche weitere Brandstiftungen und Morde gehäuft haben. Und die, die wir jetzt rausgepickt haben, waren die, die am komplexesten waren, die in der Nachfolge wichtig sind, wenn man zur Auflösung des Falles kommt und die euch auch zeigen sollten, wie sehr diese Fälle zusammenhängen, beziehungsweise wenn wir Brandstiftung haben, wie rasch die teilweise aufeinander folgten, dass die Feuerwehrleute kaum ihre Schläuche trocknen konnten, bevor es schon wieder losging.
Und wahrscheinlich kann man ja auch davon ausgehen, dass gar nicht alles entdeckt wurde oder, wie soll man sagen, bekannt wurde, dass es vielleicht einige Sachen gab, die gar nicht funktioniert haben oder wo die Leute sich gedacht haben, ach, da hat jemand nur seine Zigarette oder ein Streichholz hingeworfen oder so und man gar nicht im Bewusstsein hatte, dass das jetzt auch eine Brandstiftung aus dieser Serie sein könnte.
Genau, da gab es etliche, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen in die nächste spannende Folge, aber da gab es etliche Momente, wo dann gesagt wurde, hey, hier ist dies und das passiert und im Nachhinein kam man darauf, wie sich so ein richtiges Netzwerk aus zusammenhängenden Taten auftat, dazwischen aber immer wieder Raum blieb für, okay, stimmt das jetzt, was diejenigen dann sagen oder war das Übertreibung, haben die dann einfach nur so getan, um es noch größer zu machen oder haben sie bewusst irgendwas verheimlicht, was man bis heute vielleicht nicht weiß, da gibt es noch einiges zu klären.
Also ihr seht schon, warum dieser Fall eine Doppelfolge braucht. In der nächsten Episode werden wir dann im Juni 1933 einsteigen und auch die Zusammenhänge herstellen.
Und da wird es dann besonders spannend, wenn wir drauf kommen, wie eben all diese Taten dann irgendwie doch vielleicht zusammenhängen und was der Grund dafür war, beziehungsweise wer jetzt wirklich verantwortlich war.
Ihr werdet auch gemerkt haben, dass wir wieder ein paar Geldbeträge umgerechnet haben. Das natürlich wie immer mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank. Den haben wir sonst immer in den Folgen erwähnt, weil die Hoffnung ist, dass die Leute, die sich gerne und oft darüber beschweren, dass das irgendwie falsch umgerechnet ist oder wie, also wir versuchen uns da gar nicht erst, sondern wir überlassen das eh den Profis, dass da irgendwas nicht passt, haben wir es immer mit in die Folge genommen und haben uns jetzt aber gedacht, für den Erzählfluss ist es natürlich ein bisschen schöner, wenn wir es ans Ende stellen, deswegen sei das hiermit getan und ihr wisst, woher wir das haben und könnt das auch in den Shownotes später nachvollziehen. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr auch Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Facebook und Instagram vertreten als True Crime Austria. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an hinweise@truecrimeaustria.at. Und unterstützen könnt ihr uns auf den Plattformen Steady und Patreon. Die sind ebenfalls in den Shownotes verlinkt, genauso wie ein direkter Weg zu unserem PayPal-Account. Lassen wir jetzt die Korken knallen, Hubertus.
Ich wollte gerade sagen, zum Abschluss, wir gehen jetzt in Richtung Küche und schauen, ob da nicht vielleicht ein Stück Torte oder so auf uns wartet, das wir uns selber beschenkt haben, vielleicht aber auch nicht. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt einen hinter die Binde gießen.
Ich glaube, bei dir eher mit Vic Media Night heute, oder?
Ja, vielleicht noch das.
Also macht es gut. Wir freuen uns, wenn wir heute ein sehr ausführliches, aber auch sehr, sehr spannendes Intro geben konnten und dann in der nächsten Folge, die übrigens auch ein Jubiläum wird, wenn ihr mal auf die Folgenzahl schaut, alles auflösen können, alles zusammenbringen können und damit ein cooles Double Feature haben.
Oh ja, ich freue mich. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.